Das war sie, die erste Folge von The Sound of Handwerk. Wir freuen, dass sie euch
Nein, das ist natürlich Quatsch. Hier ist nicht die erste Folge von The Sound of Handwerk, sondern die vorerst letzte. Bevor wir, das sind Michaela, Katharina, Beatrix und Marius, uns von euch, unseren Zuhörenden, verabschieden, lassen wir euch aber noch diesen kleinen Goodie da. Einen Rückblick auf The Sound of Handwerk 2025 mit bisher unveröffentlichtem Material. Die letzten Monate waren wir ja in wechselnden Teams in ganz Deutschland und Österreich unterwegs und haben traditionelle Handwerksbetriebe besucht, um dort mit den Menschen zu sprechen, die diese traditionellen Techniken täglich praktizieren und um besondere Klänge und Geräusche des Handwerks aufzunehmen. Oft hatten wir am Ende viele, viele Stunden an Audiomaterial, sodass ich, Michaela, schwere Entscheidungen treffen musste, was es in die jeweilige Folge schafft. Ein paar Stellen, die meinen Kürzungen zum Opfer gefallen sind, hört ihr jetzt. Sound auf Handwerk. In der ersten Folge im Frühjahr waren Marius und ich zu Besuch in der traditionsreichen Orgelwerkstatt Kleis in Bonn. Orgelbauerin Gesa Graumann hatte uns auf einen Rundgang durch die Werkstatt mitgenommen, wo wir irgendwann auch vor den Windladen für die neue Orgel in der Hamburger Leishalle standen. Aber hört selbst, was es mit dem Projekt auf sich hatte.
Die Hamburger Leishalle war ja die Konzerthalle vor der Einweihung und Eröffnung der Elbphilharmonie in Hamburg. Stand eine Orgel von 1906 oder 4 oder so etwas von einer der damals berühmtesten Orgelbaufirmen in Deutschland, nämlich von der Firma Eberhard Friedrich Walker aus Ludwigsburg bei Stuttgart. Und das war ein, ja, für damalige Zeiten unglaublich fortschrittliches Instrument mit einem Spieltisch, der frei auf der Bühne stand, also relativ weit weg von der Orgel. Das ganze System war, wie wir sagen, pneumatisch. Das heißt, der Impuls, der mit dem Drücken einer Taste ausgelöst wurde, wurde durch einen Luftstoß, durch ein kleines Bleiröhrchen geschickt auf eine lange Reise bis unter die Pfeife. Und dort hat dieser Luftstoß dann ein kleines Bälkchen aufgeblasen. Und das hat dann die weitere Ventilöffnung in Gang gesetzt. Das ist natürlich mit einer gewissen Verzögerung verbunden. Bei diesen riesigen Wegen hat man schnell mal eine Achtel bis eine Viertelsekunde Verzögerung zwischen Taste drücken und dem Erklingen des Tones. Dazu kommt, dass der Schall ja auch nicht so unglaublich schnell ist. Das heißt also, der Organist durfte sich auf keinen Fall selber zuhören, weil er sonst immer langsamer wurde. Er musste also stur seine Noten weiterspielen, auch wenn die Orgel deutlich hinterherhinkte. Wir sagen bei solchen Orgeln immer so ein bisschen bösartig, am Anfang der Messe, die Orgel beginnt zu spielen, der Organist geht nach Haus. Der ist schon fertig, hat schon alles eingespielt. Nein, das ist es natürlich nicht, aber es lässt sich schwer simulieren, aber wenn man heute am Klavier sitzt, ist man einfach völlig gewöhnt, dass in dem Moment, wo man die Taste runterdrückt, der Ton auch das Ohr erreicht. Und wenn dazwischen eine spürbare Verzögerung liegt und unser Ohr löst da problemlos auch eine 50stel Sekunde schon auf, dann merkt man das. Und wenn das so einen Wert übersteigt, dass sie tatsächlich mit dem Finger schon ein, zwei Noten weiter sind als das Gehör, dann muss man das sehr stark üben, sonst schmeißt einen das völlig aus der Kurve.
Ich kenne das nur von Sprachaufnahmen. Also man hört sich ja echt selber sich zuhören. Ja. Wenn da nur die kleinste Verzögerung ist, dann hört man auf zu reden, weil man immer darauf wartet, dass man selber gerade fertig geredet hat.
Das ist wie, wenn man eine schlechte Internetverbindung hat und YouTube guckt und der Ton und das Bild sind nicht absolut deckungsgleich. Da wird man wahnsinnig bei. Also ich kann mir das nicht angucken, aber das ist so der Erfolg. Und das hat man damals in Kauf genommen, weil das System eben gerade in Bezug auf Kraft enorm viele Vorteile bildete. Ich konnte die Orgel beliebig groß machen. Die ganze Kraft, die zum Öffnen von Ventilen erfordert wurde, die wurde an das Gebläse ausgegeben. Das waren damals entweder Wassermotoren, die also über quasi ein Mühlrad angetrieben wurden sozusagen. Oder es waren Gasmotoren oder eben auch Verbrennungsmaschinen schon und dann bald dann auch Strom. Und der Organist musste wirklich bloß noch die Signale geben. Die ganze Arbeit, es war im Grunde genommen eine Servosteuerung. Die Arbeit, die eigentlich mechanische Arbeit war, an einen anderen Krafterzeuger abgegeben. Das hat sich natürlich nicht so lange gehalten. Als dann der Strom aufkam, war das System eigentlich nicht mehr aktuell. Und dann kam auch nach dem Ersten Weltkrieg eine völlige Änderung der Klangideale mit einer starken Rückbesinnung auf ein Klangideal, wie es 200 Jahre zuvor üblich war, beziehungsweise das, was man dafür hielt. Das war dann durchaus auch wieder anders. Und das Ergebnis davon war, dass das Instrument in der Leishalle 1955, soweit ich weiß, von der Hamburger Firma Rudolf von Beckerath praktisch komplett entkernt worden ist. Und er hat hinten rein eine neue Orgel gebaut nach den damals geltenden Idealprinzipien, die sich als doch nicht so ideal herausgestellt haben im Laufe der Zeit. Gerade für den Konzerthallenbetrieb bringt es halt klanglich einfach einige Probleme mit sich. Und nachdem nun die Elbphilharmonie eine neue große Orgel hat, auch aus unserem Hause, war das in der Leishalle so ein bisschen schade, dass da ein Instrument stand, was im Grunde genommen seine Aufgabe kaum erfüllen konnte und dazu kam, dass es auch dringend überarbeitungsbedürftig war. Und dann hat man beschlossen, hier den ganz konsequenten Weg zu gehen und das Instrument von 1906 praktisch vollständig wiedererstehen zu lassen. Das heißt, wir rekonstruieren hier ein Instrument, was es in diesem Zuge nicht mehr gibt, mit den alten Techniken. Das einzige Zugeständnis, was man gemacht hat, man hat eben gesagt, wir nehmen diese lange Pneumatik zwischen Spieltisch und Orgel heraus und ersetzen sie auf der langen Strecke durch eine Elektrik, die da verzögerungsfrei arbeitet. Aber die ganzen Schaltfunktionen, die drin sind, die werden genauso pneumatisch stattfinden wie 1906. Und das ist natürlich ein unglaublich spannendes Projekt.
Anschließend hatte ich mich noch mit Carsten Wiebusch getroffen, Organist an der Christuskirche in Karlsruhe. Er hat mich dann auch ins Innere seiner Kleisorgel genommen, ein absolutes Highlight für mich. Vorher berichtete er mir aber noch über die Schwierigkeit, Orgelmusik auf Tonträger zu bekommen. Echt spannend.
Es ist bis heute sehr schwer, eine Orgel auf Tonträgern einzufangen. Habe ich schon oft natürlich mit tollen Tonmeistern auch dann geschafft, aber man ist wirklich manchmal nah an der Verzweiflung, weil wir eben diese unglaubliche dynamische Bandbreite haben einerseits und man entweder zu hoch oder zu niedrig ausgesteuert hat und was auch für eine Orgel ja ganz wesentlich ist, ist der sie umgebende Raum, der ja zu dem Erleben einer Orgel eigentlich dazugehört. Also diese Orgel würde ja in einem anderen Raum, würde die gar nicht passen, da wäre sie zu laut oder zu leise. Und auch zu dem Erleben von Orgelmusik gehört eben der Raum dazu. Das muss jetzt gar nicht eine hallige Kirche sein, aber so diese Entfaltung des Klangs. Auf der anderen Seite möchte ich auf einer Aufnahme, wenn ich jetzt zum Beispiel eine CD-Aufnahme mache von tollen Orgelwerken, möchte ich ja sehr detailliert zuhören. Ich möchte genauso präzise hören wie bei einer Klavier-CD oder bei einer Geigen-CD. Und diese, wenn ich aber zu nah an die Orgel rangehe und alles sehr genau höre, dann fehlt mir wieder der Raumeindruck. Wenn ich aber zu weit weggehe von der Orgel, habe ich einen tollen Raumklang, aber dann fehlen mir auf der Aufnahme die Details. Also, und dieses ist eine beständige Gratwanderung. Also eben, wie gesagt, nee, es darf nicht zu leise, nicht zu laut sein und es darf nicht zu nah und nicht zu fern sein. Und das macht so das Einfangen einer solchen Orgel bis heute wirklich für Tonmeister eine sehr, sehr interessante und herausfordernde Aufgabe.
Beatrix und Katharina waren dann letzten Sommer zunächst in der Blattgoldschlägerei Warmbrechtsammer im wunderschönen Wien und anschließend bei Vergolderin Elfriede Edelmeier in ihrem Atelier. Im Interview wies Blattgoldschläger Philipp Hoffmann noch einmal auf ein weit verbreitetes Missverständnis hin. Vergolden kann nicht jeder. Er machte klar, dass das Vergolderhandwerk ein Handwerk ist, für das eine jahrelange Ausbildung nötig ist. Und das klang dann so.
Ich habe oft Kunden, die mich anrufen und fragen, ja, ich möchte was vergolden und das möchte ich mal selber machen. So ich, da brauchen sie ungefähr 500 Euro Werkzeug dafür, Utensilien, das und das und dann müssen sie 3-4 Jahre üben und dann können sie es. Was? Ich habe mir gedacht, sie sagen mir jetzt, wie das geht, schnell. Na, schnell kann ich Ihnen das nicht erklären, das ist ein Lehrberuf und wenn Sie es schön haben wollen, sage ich Ihnen einen Tipp. Gehen Sie zum Vergolder und fragen Sie mal, das kostet nichts. Nur fragen, was es kostet. Und sie werden schauen, das ist gar nicht so teuer. Die Leute hören Gold und haben sofort Angst. Um Gottes Willen,
kann ich mir nicht, das ist mir zu teuer. Na, davor gegangen.
Warum?
Na, das kann man nicht leisten.
Einfach fragen. Ja. Einfach nur fragen, das kostet nichts. Kein Vergolder sagt, ja, bevor ich Ihnen jetzt was sage, müssen wir mal da 300 Euro herlegen. Ja. Der sagt Ihnen, was kostet. Und dann werden Sie sagen, das geht eigentlich.
Im Herbst waren in der Oberpfalz in Waldsassen Katharina und Marius in der Glashütte Lamberts zu Besuch und haben sich dort zeigen und erklären lassen, wie mundgeblasenes Flachglas entsteht. Nicht alle besonderen Projekte, von denen Marketingleiter Robert Christ berichtete, haben es auch in die endgültige Folge geschafft. Daher liefern wir diesen Reisetipp hier und heute noch nach.
Also, was bei mir im Gedächtnis geblieben ist, das sind natürlich relativ viele Projekte, aber eins, wo ich einfach von Anfang an mitbekommen habe und wo ich dann auch mal direkt in der Kirche dort sein durfte, das ist ein Projekt, wo eine ganze Kirche mit neuen Fenstern versehen worden ist von dem Künstler Karl Martin Hartmann. Und das ist ein Projekt in einer Kirche, wo wunderschön realisiert worden ist. Und ja, das zu empfehlen, zu besuchen, könnte man machen. Das war in Kalkar. Und wer irgendwo in der Nähe von Kalkar ist, ich wusste vorher nicht, wo Kalkar ist. Und seit ich es kenne, werde ich es nie wieder vergessen, wo Kalkar ist. Und ich werde auch, wenn ich irgendwo in der Gegend bin, ist da oben Richtung, also als Bayer würde ich mir sagen, Richtung Mönchengladbach oder so, so um die grobe Richtung festzulegen. Und es ist wunderschön und es hat den Charakter der Kirche komplett verändert. Und es ist aber kein klassisches Glasmalereiprojekt, wo irgendwo dann die Madonna im Fenster ist, sondern es sind Atomteilchen, die der Künstler Karl Martin Hartmann in Glas übersetzt hat und Blicke durch ein Objektiv, um in den Himmel zu schauen, und also unwahrscheinlich beeindruckend. Wer in der Nähe ist, sollte hingehen, das ist wirklich eine Reise wert.
Ja, und dann sagte Robert Christ noch Folgendes über das Kapital seiner Firma.
Ja, das Kapital der Firma ist natürlich das Wissen und Können der Mitarbeiter, der Kollegen, die am Ofen stehen und das Glas blasen, aber auch der anderen Kollegen, die das Glas schmelzen, färben. Und das ist das Wissen, was uns als Manufaktur auch auszeichnet, dieses Können, was sich über Generationen hinweg weiter vererbt hat. Und das ist auch das Kapital der Firma, und eben Gläser, die von Menschenhand gemacht werden, sind einzigartig und können durch keine Maschinen ersetzt werden.
Das war er, unser kleiner Rückblick auf The Sound of Handwerk 2025. Wie bereits eingangs erwähnt, mit dieser Folge endet fürs Erste auch unsere Podcast-Reise. Vielen Dank, dass ihr uns auf unserem Weg durch das traditionelle Handwerk und das immaterielle Kulturerbe begleitet habt. Wir haben dabei viel gelernt und hoffen, dass es euch auch so ergangen ist. Ein ganz großer Dank gilt all unseren GesprächspartnerInnen, die sich so viel Zeit für uns genommen haben. Aber ein Hinweis noch, behaltet den Podcast doch gerne in euren Podcatchern, denn dann werdet ihr sofort informiert, sollten wir uns mit unserem Aufnahmegerät doch mal wieder auf die Suche nach Klängen, Geräuschen und Geschichten im Handwerk machen. Michaela, Katharina, Beatrix und Marius sagen jetzt aber erstmal Danke und bis bald.
So, Michaela, ich hoffe, du kriegst das zusammengeschnitten. Wir waren jetzt beim Glanz hängen geblieben. Einstieg.
Ja, herzlich willkommen aus Hermannstadt. Wir sind hier in Rumänien. Lauter, leiser.
Knapp eine Woche ist es her, da waren Marius und ich in Gleisner.
Okay, Marianne, was machst du denn da?
Verschluckt. The Sound of Handwerk ist eine Produktion von Michaela Haller, Katharina Klein, Beatrix Meyer und Marius Nordmann. Entstanden im Rahmen eines Studienprojekts im weiterbildenden Masterstudiengang Schutz europäischer Kulturgüter an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder.